Leadership neu gedacht. Von und mit Corinna Pommerening. Der Podcast über Führung, Change, Transformation und New Work. Diese Folge wird Ihnen präsentiert von Ecosystems for Business, Ihr Partner für regionale Ökosysteme.
Herzlich willkommen bei meinem Podcast Leadership neu gedacht. Mein Name ist Corinna Pommerening und ich begrüße heute Morgen Luca Curella. Guten Morgen, Luca.
Guten Morgen, Corinna. Sehr schön, hier zu sein.
Ja, ich freue mich, dass du meiner Einladung gefolgt bist und gesagt hast, der perfekte Zeitpunkt, um über dieses Thema Veränderung in Führung, Veränderung in der Arbeitswelt zu sprechen und ja, wir vielleicht auch einen Einblick in deine Arbeit bekommen, in deine Expertise. Von daher, ja, ich freue mich auf unser Gespräch. Luca, du sitzt in Berlin.
Genau.
Bist seit 2017 als agiler Coach oder als Agile Coach, wie ist es dir lieber?
Ach, agiler Coach ist auch gut.
Ja, okay. Na, also als agiler Coach und Organisationsentwickler tätig. Du bist Mitgründer, und das ist wirklich sehr, sehr spannend, von Rheinblau EG. Dieser Zusatz der Rechtsform macht es spannend. Das ist nämlich eine eigengetragene Genossenschaft. Da werden wir gleich noch drauf zu sprechen kommen. Rheinblau ist eine Digitalagentur aus Berlin. Und ja, deine Themen, deine Arbeitsthemen und Inhalte, deine Schwerpunkte ergeben sich aus Veränderungsprozessen in Organisationen. Da geht es um Leadership, um Selbstorganisation, mehr Verantwortungsübernahme im Team beispielsweise, also Team Empowerment. Es geht aber auch um das große Themenfeld Lernen und Weiterentwicklung im komplexen Umfeld. Und wie kann man dafür die geeigneten und die ja, unternehmensspezifischen Strategien vielleicht auch entwickeln, damit Unternehmen und speziell dann die Teams in die Umsetzung kommen? Ein Steckenpferd von dir ist aber auch noch die Konfliktberatung und ganz hochaktuell auch der Einsatz von künstlicher Intelligenz, wie das auch die kommende ja, Zusammenarbeit dann auch verändert, wenn nicht nur Menschen zusammenarbeiten, sondern irgendwie die KI auch noch mitwirkt. Luca, also ganz wunderbar, deine Themen, äußerst spannend. Dann wollen wir einfach damit starten, dass wir mal erstmal so diese Metaebene vielleicht auch abstecken. Was sagst du, wie beschreibst du die aktuell größten Herausforderungen im Kontext der neuen Arbeitswelt? Und an der Stelle darf es natürlich nicht weggelassen werden. Im Kontext des Fachkräftemangels.
Ja, sehr schön jetzt nochmal zusammengefasst, meine wirklich die Bandbreite meiner Arbeit. Das macht mir auch totalen Spaß, weil es wirklich sehr breit gefächert ist. Und grundsätzlich interessiert mich die Zusammenarbeit in Organisationen, wie Organisationsdynamiken funktionieren, wie Menschen sich darin entfalten können oder was sie vielleicht daran hindert und wie sich das Ganze wandelt. Und die aktuell größten Herausforderungen sehe ich tatsächlich darin, jetzt bezogen auf den Fachkräftemangel insbesondere, dass die Organisationen ihre Strukturen und Prozesse anpassen müssen. Also die Auswahl von Personal ist ja heute viel stärker nach Kontext als vielleicht noch vor ein paar Jahren. Da stand die Fachlichkeit und die tiefe fachliche Expertise im Vordergrund. Und das hat man dann, man war spezialisiert und hat das dann gemacht. Und das war wichtig, dass man ein guter Spezialist oder gute Spezialistin in irgendwas ist. Und heute, wenn ich quasi im Arbeitsfeld irgendwie große Veränderungen oder eine Dynamik erwarte als Organisation, dann brauche ich Menschen, die lernen wollen und beweglich sind für Neues und die offen sind für neue Dinge, neue Themenfelder, ja, und neue Tools wahrscheinlich oder neue Kommunikationsmuster, die sie brauchen. Und da muss ich ja ganz anders aussuchen, wen ich eigentlich einstellen möchte. Und wenn ich dann als Organisation das, diesen Kontext zum Beispiel bedienen will, dann muss ich auch entsprechende Strukturen bieten, damit das für die Leute attraktiv ist. Also Gestaltungsmöglichkeiten, Flexibilität, entsprechende Formen der Zusammenarbeit, eine persönliche Entwicklungsmöglichkeiten und so weiter. Sonst clasht das. Dann sind die Leute da, erwarten eine entsprechende Kultur, die sie nicht vorfinden, und dann sind sie entweder total demotiviert oder gehen wieder weg. Es ist ja jetzt auch, sind schnell wieder unterwegs. Ist ja jetzt auch viel stärker, also man kann sich ja heute aussuchen als qualifizierte junge Person, wo man gerne arbeiten möchte. das hat sich ja auch grundlegend gewandelt, ne? Und
genau, da sind die Bewerber oder die dann ongeboardet sind, die Mitarbeitenden nicht mehr bereit, einen ja, sogenannten faulen Kompromiss vielleicht einzugehen, sondern sie gehen ganz selbstbewusst in die Offensive oder kündigen und suchen sich Alternativen. Also ich glaube, dieses Selbstbewusstsein und auch die Flexibilität, sich das dann auch aussuchen zu können in diesem Arbeitnehmermarkt, in dem wir uns bewegen, das ist, glaube ich, einfach ja ein völlig veränderter Kontext, so wie du es gerade beschrieben hast.
Ja. Und bei einigen Organisationen, da sind die Organisationen selber halt total gefragt, sich zu verändern. Also nicht die Leute müssen sich anpassen, sondern die Organisationen müssen sich anpassen. Und dann ist es ja auch mittlerweile so, dass in den meisten Umfeldern brauche ich ja sehr viele unterschiedliche Perspektiven, um eine Aufgabe gut zu lösen. Und dann brauche ich auch entsprechende, oder Arbeitgeber wollen diverser werden zum Beispiel. Und dann braucht es auch andere Kommunikation oder andere Dialogformate. Es braucht die Integrationsfähigkeit nachher von solchen unterschiedlichen Perspektiven. Sonst hat man halt erstmal nur mehr Kontroverse und bis zu Konflikten. So. Es braucht auch, finde ich, bei den Unternehmen, jetzt wieder auf das Beispiel KI, ne, die brauchen selber Innovationsfähigkeit. Sehr stark. Ich glaube, dass es absehbar einen Unterschied machen wird, ob ich an meiner Arbeit KI einsetzen darf oder nicht. Ob mir diese
Inwiefern
Tools.
Kannst du das kurz erläutern?
Na, ich glaube, dass das ein Arbeitgebervorteil sein wird. Also wenn ich jetzt als Arbeitnehmer oder Arbeitnehmerin mich irgendwo bewerbe und feststelle, also für mich ist die aktuelle Entwicklung rund um KI ist wirklich eine zentrale, noch nicht absehbare Veränderung, ähnlich wie das Internet selber. Das wird unsere Zusammenarbeit derartig verändern, in allen möglichen Feldern, die wir jetzt noch gar nicht absehen können, dass ich das natürlich benutzen will. Ich will dann natürlich mitmachen als Arbeit, also als wenn ich mich bei einer Organisation bewerbe und dann kann ich mir vielleicht aussuchen, ja, Organisation A bietet mir das schon in meinem Arbeitskontext, Organisation B nicht, weil sie das noch gar nicht eingesetzt kriegen, weil sie selber noch gar nicht so weit sind. Da kann ich mir vorstellen, dass das ein Arbeitgebervorteil sein wird.
Ah, okay. Ja, das ist auch nochmal ein guter Punkt, dass wir das so herausarbeiten und dass du das einfach so nochmal hervorhebst. Ich glaube, das ist vielen Entscheidern so gar nicht bewusst. Da ist eher so die Skepsis, eine vorsichtige Zurückhaltung gerade an der Tagesordnung. Wie können wir uns als Unternehmen, als Organisation mit dem Thema künstliche Intelligenz auseinandersetzen? Aber das als ja zentralen Arbeitgebervorteil zu bewerten und das auch so dann einzusetzen, ich glaube, das ist den wenigsten bewusst.
Ja, das glaube ich allerdings auch.
Ist auch deine
ja,
Beratungserfahrung
total.
Wahrscheinlich.
Ja, total.
Ne?
Also, weil es halt aus Perspektive der Organisation gedacht ist und eher jetzt, weiß ich nicht, Datenschutz ist natürlich ein total zentrales Thema. Ne? Wie kriege ich das datensicher umgesetzt, Automatisierung insgesamt, Leute, die schon in den Organisationen arbeiten? Da erlebe ich, natürlich gibt es da auch Ängste. Ja, werde ich irgendwie überflüssig oder verändert sich mein Arbeitsfeld komplett? Da haben Organisationen, stecken da halt noch so ein bisschen in den Anfängen und können mit dem Tempo nicht mithalten. Also das Tempo, wie sich KI entwickelt und was für Tools hier wöchentlich auf den Markt geschmissen werden, ist ja unglaublich.
Okay, da kommen wir an die Grenzen der zwischen, ich sag mal, so ein Spannungsfeld zwischen Neugier einerseits und auf der anderen Seite Überforderung, oder?
Ja, auch, genau.
Wenn wir vielleicht nochmal so zurückkommen, so der Kontext neue Arbeitswelt, Fachkräftemangel, was muss denn Leadership in dieser unsicheren Arbeitswelt oder auch komplexen Arbeitswelt leisten, wenn wir da vielleicht mal so unseren ersten Fokus auch drauf richten, Luca?
In Organisationen wird das so unterschiedlich genannt, das finde ich auch faszinierend. Die einen nennen es Leadership, die anderen nennen es Führung, die anderen nennen es Leitungen und so. Und
Leitung.
Ja.
Dezernatsleitung, ich finde, das ist noch on top, oder?
Ja, es ist, glaube ich, in Abgrenzung zu Führung, weil ich dann die Perspektive ist, ich brauche ja niemanden, der mich irgendwo hinführt. Ich brauche natürlich jemanden, der die Organisation irgendwie leitet. Also in hierarchischen Organisationen, die schon ein bisschen dezentral arbeiten wollen zum Beispiel. Aber also grundsätzlich glaube ich, Leadership muss ja das machen, was es immer macht. Also in unsicheren wie in sicheren Arbeitswelten sozusagen, also Entscheidungen treffen, eine Zukunftsfähigkeit herstellen, gute Zusammenarbeit ermöglichen, Konflikte klären und solche Dinge. Und zusätzlich glaube ich, dass in heutigen Zeiten jetzt eine Anforderung an Leadership-Personen und Strukturen ist, dass sie auch die Fähigkeit entwickeln müssen, Entscheidungen zu verteilen. Also es wird oftmals, erlebe ich in der Arbeit, den Wunsch oder die Anforderung, dass Teams mehr Verantwortung übernehmen sollen. Was ja auch logisch ist, weil das sonst wird die Führungskraft der totale Flaschenhals, kann er nicht alles an der Führungskraft jetzt hängen und so. Aber dann muss es halt auch möglich sein, für die Leute Entscheidungen eigenständig zu treffen. Und das, also man kann nicht nur die Arbeit delegieren, will ich damit sagen, sondern man muss auch die Entscheidungen delegieren dann. Und das ist oftmals auch eine Herausforderung für dann die Strukturen der Organisation
Auf
und so
beiden
weiter.
Seiten.
Auf beiden Seiten.
Das ist meine Beratungs-
Total.
und Praxiserfahrung auf Seite der Führungskräfte, dieses Loslassen, den Mitarbeitenden, dem Team dann auch zu vertrauen und auf der anderen Seite aber auch die Teamebene oder Teamperspektive oder Einzelebene dann auch diese neu geschaffenen, neu eingeräumten Freiräume dann auch wirklich auszunutzen und Möglichkeiten der Mitbestimmung, Mitgestaltung oder auch Entscheidungsfindung dann auch wirklich auszuschöpfen.
Ja, total. Und in meiner Wahrnehmung ist das eine zentrale Aufgabe eben von Leadership, also Räume dafür zu halten oder zu gestalten, wo diese Aushandlungsprozesse stattfinden können, wo so gegenseitige Erwartungen aneinander geklärt sind, wo oder innerhalb eines Teams, wo dort, damit die Leute in den Teams, wenn sie selbst organisiert arbeiten sollen und auch wollen, dass sie eben ihre Erwartungen aneinander gut abgeklärt kriegen, die Erwartungen der Umwelt an das System, Team dann, ja. Und dass darüber Verabredungen getroffen werden. Und Leadership muss das meiner Meinung nach ermöglichen. Außerdem finde ich auch, dass Leadership dezentral organisiert sein muss. Also dass quasi, wenn ich ein selbstorganisiertes Team habe, also wir arbeiten ja bei Reimlau nach holokratischen Strukturen und dort ist von wechselnden Kompetenzhierarchien wird gesprochen, weil immer die kompetenteste Person für eine Aufgabe dann auch in Entscheidungen treffen darf und den Lead übernehmen darf. Und das wird aber, das ist eben fluide, das ist nicht nach Status oder nach einer strengen Hierarchie geregelt, sondern nach dem Kontext. Dafür braucht Leadership auch sozusagen die Fähigkeiten, das irgendwie hinzubekommen. Ich glaube auch, dass auf einer persönlichen Ebene für Führungskräfte oder für alle Menschen, die eigentlich im Lead dann sind, das sich in Frage stellen lassen, eine große Herausforderung ist oft oder eine Fähigkeit, die man mitbringen muss, weil es ja darum geht, eben wieder unterschiedliche Perspektiven auf eine Sache oder auf einen Lösungsweg oder so, das will ich ja gleichzeitig fördern, weil der beste Weg ja oft nicht klar ist. Gleichzeitig muss ich aber im Lead irgendwie ich muss ja oft auch die Organisation repräsentieren oder eine Entscheidung dann treffen lassen oder herbeiführen, so wird's jetzt gemacht. Und dass ich dann dabei in Frage gestellt werde oder Widerstände sich regen, ist ja total normal und damit muss ich dann umgehen können.
Das muss ich annehmen können, dass es nicht mehr nach Kontrolle und Gehorsam geht, das waren die alten Prinzipien, sondern dass ich viel mehr auf Reflexion dann auch vertrauen muss und auch, wie du es beschrieben hast, diese manchmal auch kritische Reflexionsphase dann auch aushalten muss.
Ja.
Also ich glaube, da ist man ja gefordert, wirklich dann emotional auch zu wachsen als Führungskraft, oder?
Ja, total. Und gleichzeitig ist es eben auch nicht nur eine Forderung an die Führungskraft, sondern im Prinzip an alle Menschen.
An alle Beteiligten im System,
genau.
Oder?
Ja, genau.
Ich denke, das ist auch ein Prozess, der ja nicht von heute auf morgen gestaltet werden kann, sondern das muss sich entwickeln und reifen.
Ja, man muss das üben. Yoga oder so. Oder eine andere Sportart. Also irgendwas, was ich halt neu lernen will, kann ich ja auch nicht gleich morgen, sondern es braucht Praxis und irgendwie Übungen und bisschen Kontinuität und
dranbleiben,
Platz.
Nicht gleich aufgeben, wenn der erste Erfolg ausbleibt. Auch das könnte
Ja,
es vielleicht
genau.
sein. Ja, okay.
Jedenfalls.
Luca, wenn wir auf den Purpose zu sprechen kommen, diese ja große Frage des Whys, also was ist der Beitrag, der geleistet werden kann, des Arbeitgebers oder wenn wir auf Teamebene gehen oder auf Ebene des Individuums. Das ist, glaube ich, für viele mittlerweile, für viele Mitarbeitenden, für viele Bewerber eine entscheidende Frage. Aber es ist auch entscheidend, ob ein Team erfolgreich ist, wenn dieses Why wie so ein Fixstern entsprechend ja so zum Treiber wird. Kannst du uns das noch so ein bisschen erläutern, so aus deiner Beratungsperspektive auch, wie der Umgang mit diesem Purpose ist und warum es aus deiner Sicht auch wirklich entscheidend ist?
Ja, das ist eine super interessante Frage. Und mittlerweile, also vor ein paar Jahren hätte ich auf jeden Fall gesagt, also ohne Why geht's nicht. Ohne Purpose geht es nicht. Das ist quasi das Instrument, ist in der Holokratie auch so. Wenn ich quasi dezentrale Teams oder Einheiten aufsetzen will, müssen die sich ja trotzdem gemeinsam an irgendwas ausrichten, damit es nicht so ein jeder rennt irgendwie los und macht irgendwas bleibt. Oder Purpose soll bei Entscheidungen helfen. Also wenn ich jetzt vor der Frage stehe, gehe ich rechts rum oder links rum, dann soll mir der Purpose in irgendeiner Weise dabei eine Hilfestellung geben. Und es ist ein Motivator. Also ich brauche einen Sinn in meiner Arbeit, eine persönliche also was, wo ich weiß, wofür mache ich das eigentlich? So, das steckt ja alles so in diesem Why und in diesem Purpose drin. Persönliche Identifikation mit der Arbeit und so weiter und so fort. Und mittlerweile sehe ich es aber ein bisschen differenzierter tatsächlich. Also ein bisschen kontroverser vielleicht auch, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass das nicht für alle Menschen ein tragendes Konzept ist. Also manchen Menschen bringt das gar nichts für ihre Motivation oder ihre Ausrichtung. Und dann wird es manchmal wie so ein Dogma fast.
Ja, okay.
Also und dann verkehrt es sich irgendwie ein bisschen, also dann ist die ursprüngliche Absicht nicht mehr drin. Ne? Andere brauchen das unbedingt. Also es differenziert sich ein bisschen aus, weil andere Menschen motiviert das total.
Wenn die Menschen, die nicht ja sich von einem Purpose oder einem Why beeinflussen, motivieren lassen, was treibt die denn an?
Auch da ist es ein Spektrum. Also meine Erfahrung ist, dass es zum einen Menschen gibt, die schon gerne so arbeiten, dass sie klar gesagt bekommen, was jetzt anliegt und dann machen sie das auch gerne. Aber es ist nicht, also diese kreative, in Anführungsstrichen jetzt, Überidentifizierung meiner Person mit dem Job ist vielleicht gar nicht gegeben. Oder in meinem Arbeitsumfeld, also wenn ich nicht in einem dynamischen Umfeld irgendwie eigentlich arbeite, sondern vielleicht an zentralerer Stelle in einer Organisation, brauche ich das vielleicht gar nicht. Ja, dann sind klare Abläufe, dann arbeite ich in klaren Abläufen, in strukturierten Prozessen und das möchte ich auch gerne weiter so machen. Da brauche ich jetzt keinen, vielleicht nicht unbedingt einen Why. Ich brauche schon eine gute Zusammenarbeit oder irgendwas, was mich motiviert.
Ja, die Dinge sind ja losgelöst voneinander, ne? Ja.
Genau, das muss dann nicht unbedingt Purpose in dem Sinne sein. Und manche, das ist ja mittlerweile auch wieder so ein kleiner Rückwärtstrend, also oder ein
Gegentrend? Gegentrend vielleicht.
Ja, in eine andere Richtung wieder zu gehen, zu sagen, ja, es ist auch in Ordnung, wenn ich einfach arbeite und dann habe ich Freizeit und in der Freizeit verwirkliche ich mich selbst und an der Arbeit arbeite ich. Und da verwirkliche ich mich aber nicht selbst, ja, das ist ja auch manchmal so eine kleine Verwechslung, als wäre jetzt selbstorganisiertes Arbeiten Selbstverwirklichung. Das ist ja in der Regel so
nicht
der
immer
Fall,
der
ne?
Fall. Manchmal hat man vielleicht ein Match, aber eher
ja,
selten, oder?
Aber genau. Es ist ja auch, manche wehren sich auch dagegen und sagen ja, der Anspruch von Organisationen, dass ich
hoch.
Mich da jetzt komplett einbringen soll, ist viel zu überhöht. Das will ich gar nicht.
Was könnte dein Tipp sein für unsere Zuhörenden? Also meine Erfahrung ist auch, dass oftmals allein schon die Begrifflichkeit um Why und Purpose schon so überstrapaziert ist, weil er einfach in den letzten Jahren deutlich penetriert wurde und für viele das so eine spezielle Bubble ist, in eine Richtung ist, die man vielleicht so, wie du es auch gerade wirklich sehr gut beschrieben hast, so nicht sich als passend anfühlt. Was ist dein Lösungsansatz?
Für mich ist jetzt auf der Teamebene eigentlich so eine regelmäßige Reflexion der Zusammenarbeit könnte sowas Ähnliches
Ah, okay.
darstellen. Also sind wir erreichen wir unsere Ziele auf eine gute Weise? Kennen wir überhaupt unsere Ziele? Inwieweit können wir die mitgestalten? Wollen wir das? Arbeiten wir gut zusammen? Wo weichen wir ab von so einer formulierten Wunschkultur, auf die wir uns verabredet haben als Team? Das regelmäßig, wie können wir dem wieder näher kommen und so. Also diese Auseinandersetzung damit finde ich, ja, kann super hilfreich sein jetzt auf einer Teamebene. Als Organisation, wenn ich es aus der organisationalen Perspektive betrachte, dann ist es einfach wichtig, meiner Meinung nach, da kongruent zu sein und das wirklich durchzuziehen. Also wenn ich eine sehr starke Purpose-Ausrichtung haben möchte, dann muss ich als Organisation auch viele Räume öffnen, wo ich das bearbeiten lasse. Oder also so Purpose-Routinen nennt das. Es gibt ein sehr, sehr gutes Buch, Purpose-Driven Organizations, diesen systemischen Ansatz und das Purpose-Konzept irgendwie versuchen zusammenzubringen. Und da sind unterschiedliche Organisationen porträtiert, die eine unterschiedliche Stufen quasi der Purpose-Ausrichtung haben. Von ganz extrem, also Purpose ist unser wichtigstes Konzept, bis, naja, haben wir auch, aber nein. Und da ist das sehr schön beschrieben. Also wenn ich halt eine sehr starke Ausrichtung am Purpose möchte, dann muss ich das auch durch die ganze Organisation tragen, sozusagen. Und wahrscheinlich ist es auch noch so, dass ich über meine eigene Organisation hinaus einen Purpose brauche, der irgendwie für alle, also jetzt von den Ebenen ich, wir alle gedacht, der für alle irgendwie einen Mehrwert bringt, nicht nur für unsere Organisation. Also, was für einen Sinn bringe ich in
In
die
die
Welt?
Welt, das ist ja dann die Ebene.
Ja. Und wenn das zum Beispiel nicht stimmt, das ist ja bei vielen Organisationen der Fall, dann gibt es so, weiß nicht, Strategiepapiere, Leitbilder, Nordsternvisionen, die so an der eigenen Firmentür enden oder so. Ich glaube, dann ist es für Menschen, die nach einem großen Purpose suchen, eigentlich ein
So
Widerspruch fast.
wenig, ja. Oh, okay.
Dann verkehrt sich das unter Umständen ins Gegenteil und es wird nicht geglaubt, ja auch zu Recht ein bisschen.
Ja, okay. Aber dann sind doch hier deine Impulse wirklich gute Denkanstöße für unsere Zuhörenden, da mal hinzuschauen. Wo fängt eigentlich unser Purpose an? Wie weit geht er? Und grenzen wir vielleicht was aus oder stülpen wir etwas über, was vielleicht nicht passend ist? Also von daher glaube ich, ganz guter Impuls, das mal so kontrovers tatsächlich zu überdenken. Luca, wenn wir auf die Metaebene agiles Arbeiten zu sprechen kommen. Wie können denn agile, weil du ja auch agiler Coach bist, macht das ja Sinn, darüber immer speziell zu sprechen. Wie können denn agile Prinzipien dabei helfen, ja, um auch schneller auf Marktveränderungen reagieren zu können? Wir leben und arbeiten in einem Umfeld, was von einer maximalen Disruption und Geschwindigkeitsdynamik einfach jetzt aktuell geprägt ist. Bei vielen Unternehmen, ja, wirkt es sich so aus, dass eine gewisse Unsicherheit ja auch da ist. Aber wir müssen ja den Fokus darauf richten, wie können wir einfach mit bestimmten Prinzipien viel schneller und flexibler auf solche Veränderungen reagieren und uns anpassen als Organisation oder möglicherweise auch als Team. Kannst du da noch etwas aus deiner Arbeit und aus deinem Erfahrungsschatz verraten?
Ja, nach meiner Erfahrung ist es so, dass, also tatsächlich ist es auch da so, die Prinzipien alleine helfen noch nicht so wirklich richtig, sondern wie übersetze ich die in meinem
Ja.
Organisationskontext in Handlungen, ja? Und grundsätzlich hilft natürlich, wenn ich in so einem, also es ist ja immer eine Orientierung am Außen eigentlich. Agiles Arbeiten orientiert sich ja immer an der Umwelt, also am Markt in Anführungsstrichen, an den Kunden oder relevanten Stakeholdern. Kann durchaus auch intern relevant sein. In Zeiten von Fachkräftemangel hat sich das ein bisschen verschoben zum Teil auch, weil dann wird plötzlich die eigene Arbeitgeberattraktivität wieder, ne, das wird ja ein großer Faktor, kann ich den Markt noch bedienen oder nicht? So, also da gibt es auch unterschiedliche Strömungen. Aber das konsequent in alle Abläufe zu bringen, ist dann zum Beispiel wichtig. Es geht ja um eine Wertschöpfung, zum Beispiel durch alle Schnittstellen hindurch. Also, dass ich meine Produktentwicklung oder mein Serviceangebot orientiere an der Wertschöpfung für die Kunden und nicht an meiner
Kundenzentrierung.
Abteilungsstruktur. Und wenn ich es dann zum Beispiel nicht schaffe, durch meine Abteilungen hindurch schnell Produkte zu entwickeln, weil die Schnittstellen zu undurchlässig sind oder so, dann muss daran gearbeitet werden. Das machen tatsächlich auch viele Organisationen, dass sie ihre Arbeitsabläufe versuchen, an der Wertströmung auszurichten und weniger an den vielleicht traditionell entstandenen Silos, jetzt in Anführungsstrichen, ne? Oder der Versuch, quasi kleinteilig vorzugehen, iterativ vorzugehen, mit das kontinuierlich prüfen zu lassen, was ich an Service anbiete, möglichst früh schon die Kunden mit einzubeziehen. Sehr radikal ist ja, die schon in die Produktentwicklung quasi mit einzubeziehen und schon während ich ein Produkt entwickle, die ganze Zeit
Kundenmeinung, Kundenfeedback mit zu integrieren, ja, direkt, ja, okay.
Genau, dass ich so Feedback-Loops einbaue. Und in der Zusammenarbeit jetzt wieder, für, wenn man nach innen guckt, in die Teams rein, finde ich tatsächlich diese ein bisschen Trennung nach, ich arbeite auf das Ergebnis hin, also alles, was operativ ist, ist eine Betrachtungsweise und das andere ist der Prozess der Zusammenarbeit. Das wird ja jetzt in Scrum meinetwegen, wird das getrennt betrachtet, auch in getrennten Meetings und getrennten, also Retrospektive beleuchtet ja die Zusammenarbeit und Hindernisse der Zusammenarbeit irgendwie aufzuspüren und auszuräumen. Und das andere, also jetzt eine Review oder sowas, beleuchtet ja das Ergebnis zu präsentieren, möglichst kontinuierlich und schnell, um dann wieder Feedback zu bekommen, sind wir jetzt, was das Ziel angeht, noch auf dem richtigen Weg. Naja, da könnte man jetzt, also werteorientiert arbeiten, wäre natürlich auch noch so ein Strang, ne? Wie zeigen sich eigentlich die Werte in unserer tatsächlichen Arbeit, das immer wieder abzuprüfen und so.
Also es geht schon tief in die Organisation rein und Unternehmen, Organisationen müssen sich wirklich ganz individuell damit auseinandersetzen und ja, das nicht so punktuell, situativ zu nutzen, um vielleicht mal so ein Projekt agil zu gestalten, sondern wenn man wirklich nach agilen Prinzipien arbeiten möchte, dann ist da eine umfangreiche, ja, Veränderung dann auch, glaube ich, nötig in der Auffassung, ja, von Zusammenarbeit, von wie leben und gestalten wir unsere Wertschöpfungsbestandteile.
Ja, vielleicht ist noch ein Aspekt, der mir öfter in der Praxis begegnet, ist die Frage, wo muss ich überhaupt agil,
ja,
arbeiten?
Genau. Geht also überhaupt alles agil? Haben wir nicht bestimmte Bereiche wie Buchführung, um das vielleicht mal zu nennen, wo, ja, es klassisch vonstatten gehen muss?
Ja, da macht ja agiles Arbeiten gar keinen Sinn. Also wenn ich quasi das Problem, wenn ich im komplizierten Umfeld bin, ich kann das Problem reproduzieren, mit Wissen irgendwie eine gute Lösung finden, ich kann Prozesse optimieren, die schon da sind. Ich bin in erwartbarem Umfeld. Ich betrete kein Neuland in dem Sinne, kein so, dann muss ich auch nicht so stark agil unterwegs,
ja,
sein, ne? Dann macht es keinen,
ja,
Sinn.
Ja, genau. Mir fällt dazu gerade die Stacy-Matrix ein, die ja beschreibt, wo man wirklich sehr gut visualisiert dargestellt hat, wie steht es um meine Arbeitsaufgabe? Ist die eher einfach? Ist sie kompliziert oder geht es in eine Komplexität rein? Und wie ist, das ist auf der anderen Achse ja abgetragen, wie ist der Lösungsansatz? Ist der schon relativ gegeben als Vorlage, als Template oder als Arbeitserfahrung beispielsweise? Oder ist einfach dieser Lösungskorridor total offen? Und je nachdem, auf dieser Stacy-Matrix kann ich dann ableiten, bin ich eher in klassischen Arbeitsmethoden, Arbeitsweisen oder ist eine agile Methode gefordert? Können wir das an der Stelle ergänzen? Ja, ne?
Ja, genau.
Ich würde gerne mal von dieser eher strategischen Ebene mit dir auf eine Praxisebene nochmal zu sprechen kommen. Das war auch, ja, Quick Wins vielleicht an unsere Zuhörenden rausgeben können. Hast du aus deiner Arbeit heraus Tipps für bessere, effizientere Meetings, Luca?
Ja, das ist ja auch ein sehr schönes Thema, was wirklich...
Können wir eine eigene Folge draus machen, glaube ich. Können wir aber jetzt gerade nicht.
Organisationsübergreifend, ja, ist das großes Thema. Also meine bisschen spontane, nicht ganz 100% ernst gemeinte Antwort ist weniger Meetings mit weniger,
ja,
Leuten.
Okay. Das hilft schon, ja.
So, ne? Und das, und der ernste Teil dahinter ist natürlich, dass ist oft in guter Absicht, also alle Leute einzubeziehen oder sehr große Transparenz herzustellen oder so, erlebe ich eine Flut von Informationen generell, jetzt nicht nur in den Meetings, sondern generell wird man, also das ist auch eine sehr große Herausforderung, mit dieser Informationsflut dann selber umzugehen, jetzt individuell wieder. Da brauche ich das jetzt wirklich, das oder nicht? Bin ich wirklich, also trage ich wirklich dazu bei, wenn ich zum Beispiel in einem Meeting sitze, bin ich wirklich eine relevante Person oder bin ich einfach eingeladen worden, weil halt sehr viele, also weil man halt
Oder weil es schon immer
Transparenz
so war.
herstellt will.
Kann
Oder
ja
weil es
auch
schon immer
sein.
so war, genau, oder weil es, genau. Und ich finde ganz schön, es gibt im Open Space ein Gesetz der zwei Füße und das besagt, wenn ich selber das Gefühl habe, ich kann nichts zur Lösung beitragen oder nichts Relevantes, ich bin abgelenkt, ich bin nicht mehr, ich bin nicht mehr beteiligt, sozusagen, dann bin ich aufgefordert, einfach zu gehen. Das würde ich total spannend finden, das mal auszuprobieren in jetzt natürlich im kleinen Rahmen, ne? Aber in vielen Organisationen fände ich das total spannend, das mal zur Prämisse zu machen für die Teilnahme an Meetings und dann mal zu gucken, was
Ja,
passiert. Also bei so einem
ich habe
Experiment zu
gerade
starten.
einen Gedanken dazu und ich glaube, das war von Jeff Bezos, der in seinen Managementrunden gesagt hat, wer nichts beizutragen hat, wer sich nicht aktiv einbringt, ist in den nächsten Runden nicht mehr dabei. Das entspricht ja fast diesem Prinzip. Gut, jetzt in dem Fall ist es dann vom Unternehmenslenker quasi so als Regel vorgegeben worden, aber umfasst ja genau das. Also eine aktive Mitarbeit einbringen in ein Meeting ist eine Grundvoraussetzung, um einfach teilzunehmen.
Ein anderer Praxistipp wäre noch eine Moderation mit einem guten Mandat. Also wo das oftmals erlebe ich die Aufgabe der Moderation quasi nur, also in Anführungsstrichen nur, die Zeit ein bisschen im Auge zu behalten oder durch die Agenda zu führen oder so. Und wenn aber eine Moderation gleichzeitig die Kommunikation strukturieren darf, dann kriegt es ein ganz anderes Gewicht. Also darauf achten, dass es gleiche Redeanteile gibt, dass alle gehört werden, dass nicht quasi, ist ja oft Mansplaining ist oftmals ein Phänomen, ja. Frauen sagen was, zwei Plätze weiter sagen Männer nochmal genau das Gleiche in epischer Breite. Das sowas zu unterbinden ein bisschen, ja, so eine bisschen diversity-kritische Kommunikation herzustellen. Da kriegen Meetings oft eine andere Qualität. Wenn die Moderation das darf, das muss man vorher
Ja,
verabreden,
okay.
ne? Sonst so. Oder genauer zu gucken, was ist eigentlich jetzt der Gegenstand? Also ist das jetzt ein Update wirklich nur? Dann braucht es ja keine Diskussion in dem Sinne. Oder ist es was, ich möchte Feedback haben? Dann kann man das strukturieren. Gibt es vielleicht eine Runde zum Feedback? Möchte ich eine Entscheidung herbeiführen? Dann ist vorher hoffentlich eine Meinungsbildung gewesen. Dann braucht man das nicht vermischen, ja? Meinungsbildung kann man auch über sehr gute Formate herstellen. An einer anderen Stelle wird dann die Entscheidung explizit getroffen nach einem vorher festgelegten Format oder so, ne? Das geht oftmals dann relativ schnell. Oder in Runden sprechen ist, um eine Kommunikation zu strukturieren, auch sehr gut. Also jede Person spricht einmal zu irgendwas. Und nicht, manche sprechen halt dauernd, andere sind dann still.
Fünfmal und andere gar
Genau.
nicht. Ja, okay. Ja, okay. Das sind doch gute Tipps. Und wenn wir noch auf eine konkrete Ebene der virtuellen Zusammenarbeit zu sprechen kommen, was ist da dein Top-Tool, das Teams nutzen können, um ihre virtuelle Zusammenarbeit zu verbessern?
Ja, Top-Tool in dem Sinne ist vielleicht ein bisschen von meiner Erfahrung geprägt, als Externer immer in so Organisationen zu kommen. Also es wäre auf keinen Fall Teams, jetzt für virtuelle Zusammentreffen zum Beispiel, weil das ist halt sehr stark, also da muss man Teil der Organisation sein, damit man das in der Fülle ausschöpfen kann. Und das ist oftmals,
Ja, okay.
wenn organisationsübergreifend arbeitet, schwierig. Dann wäre es, würde ich immer Zoom den Vortritt geben. Ja, Miro natürlich oder Mural. Oder Concept Board nutzen auch viele. Also
Ja, ich habe auch schon beides
ein
kennengelernt, ja.
virtuelles,
Ist ja ähnlich, muss man an der
ja
Stelle
genau,
sagen, ne?
ist
Ist ja.
ähnlich. Und ist einfach ermöglicht quasi ko-kreatives Arbeiten auf einer endlosen, auf einem endlosen Whiteboard.
Was manchmal auch ein bisschen zur Verwirrung
Ja,
führen
genau.
kann.
Die haben eine
Aber
Tendenz
gut, dafür.
auszuufern, ne?
Genau. Aber auch dafür brauchst du dann vielleicht ein kleines Regelwerk. Ja, super, Luca. Vielen Dank dafür. Was ich unbedingt noch mit dir thematisieren wollte, ist die Frage, warum habt ihr Rheinblau, eure Digitalagentur in Berlin, als Genossenschaft gegründet?
Ja.
Gibt es einen Grund
Ja.
für?
Also sogar
Ja.
das auch, also mehrere oder so zwei Ebenen hat das eigentlich. Das eine war, dass wir waren oder sind so als Freelancer zusammengekommen und waren dann entweder im Einzelfreelancertum unterwegs oder immer mal, dann arbeitet man auf Projektebene mal mit einer Organisation zusammen, ein paar Monate im Projekt und ist dann wieder raus. Und wir wollten gerne eine Firma zusammen gründen, die quasi dieses Freelancertum, also Unternehmertum, mit so einem, es ist wirklich unsere Firma. Und wir bieten alles aus einer Hand an, die das so vereint. Und da haben wir nach einer Rechtsform gesucht und sind ziemlich schnell auf Genossenschaft gekommen, weil das einen Community-Gedanken eigentlich schon in sich hat. Wir wollen auch nicht jetzt profitmaximierend in irgendeiner Weise arbeiten für, weiß nicht, das Vermögen der Gründer oder Gesellschafter oder sowas, sondern in der Genossenschaft kannst du dann gemeinschaftliche Gewinne eben ausschütten auf alle MitgliederInnen. Jede Person hat eine Stimme, unabhängig von den Anteilen, die sie einbringt. Eine Genossenschaft arbeitet eigentlich zum Wohl auch ihrer MitgliederInnen. Also das steckt da auch mit drin.
Sagst du
Ja,
MitgliederInnen?
sage ich gender,
Ja?
ich versuche zu gendern.
Konsequent ziehst du es durch.
Ja, an der Stelle, also das ist ja auch ein
In
sehr,
Bayern wäre es verboten.
ja, genau. Bayern ist halt speziell. Nee, meine Lösung wäre auch zu sagen, wir nutzen jetzt mal kontinuierlich die nächsten 400 Jahre die weibliche Form und damit fühlen sich alle mitgemeint. Das wäre für mich auch in Ordnung.
Entschuldigung für den kleinen
Das
Exkurs, aber.
macht gar nichts. Ich finde, da ist auch ein Stück weit schon da so ein Gemeinwohl mit gedacht, ein bisschen. Also das kann man natürlich, es ist nur eine Rechtsform. Man kann das so oder so aufziehen. Es gibt sehr konservative Genossenschaften, total durchhierarchisiert, so weiter. Aber wenn man das anders gestalten möchte, dann bietet eine Genossenschaft viele Vorteile aus unserer Sicht jetzt.
Spannend, auch diesen Community-Gedanken, den du gerade beschrieben hast. Ja, also danke für deine Ausführung. Dann lass uns doch vielleicht noch so zum Abschluss einmal in die Zukunft blicken, Luca. Wie ist deine Zukunftsperspektive? Welche Trends und Einflüsse siehst du vor allem auch perspektivisch für Arbeitgeber, vielleicht auch so mit dem Blick für mittelständische Arbeitgeber? Wir können ja da mal so explizit drauf schauen.
Ja, also einer ist tatsächlich die strategische, die strategische Verankerung irgendwie von KI-Lösungen. Ich erlebe, dass oftmals es so Experimentier-Labs gibt oder kleine Taskforces oder sowas, die sich jetzt mit KI beschäftigen und schauen, was ist da, probiert mal alle aus, was es halt so gibt, so ungefähr in einem geschützten Rahmen. Aber die strategisch, also was bedeutet das für unser Geschäftsmodell oder wo ist Automatisierung sinnvoll und wo nicht, wo können uns digitale Assistenten irgendwie helfen? Was bedeutet das aber auch für, also wo halt auch nicht? Oder wie werden dann Loops eingebaut, um das nochmal zu überprüfen oder wie der Umgang überhaupt damit sein kann, das strategisch irgendwie zu beleuchten, das ist, glaube ich, ein großes Thema jetzt für die mittlere bis nahe, also mittlere Zukunft so. Dann finde ich auch alles rund um die EU-Regulatorik zum Green Deal, also Nachhaltigkeitsberichterstattung, Lieferkettengesetz, diese ganzen Themen. Da erlebe ich tatsächlich auch schon in mittelständischen Unternehmen, die selber vielleicht noch gar nicht unter die Berichtspflicht fallen, dass sie zum Teil jetzt besonders zum Beispiel Softwarehersteller, die für die API-Schnittstellen oder sowas für SAP oder größere Firmen programmieren, die sind dann plötzlich Teil der Lieferkette und der
Und
Wertströme
müssen sich damit
und müssen, ja.
auseinandersetzen, ne,
Und das ist ja
unter
auch
den
nur eine
Scopus.
zeitliche Frage. Also sie werden ja irgendwann auch selber unter die Regulatorik fallen und ja, das. Und ich glaube, ein Thema da drin ist, das nicht als Bürokratiemonster, wie es ja verschrien ist oder so, zu begreifen, sondern einen wirklichen Shift hinzubekommen zu, ja, wir sind Teil, also unsere Wirtschaft muss ja irgendwie ein Teil werden der Antwort auf die drängenden Zukunftsfragen. Also Klima, Biodiversität, Ausbeutung, globale Ausbeutung und so weiter. Das kann ja nicht so weiterlaufen.
Ja, genau. Also was kann der Beitrag sein im Rahmen der Transformation zu einer emissionsfreien Wirtschaft? Und da sind unterschiedliche Player gefordert, vielleicht eine tragende Rolle zu nehmen. Also wenn wir hier vielleicht den Finanzsektor sehen, der eine besondere Stellung hat bei der Umgestaltung der Finanzströme und da ja auch eine eigene Regulatorik entsprechend ansetzt. Aber du hast vollkommen recht, im Grunde genommen sind es auch alle anderen Unternehmen in der Realwirtschaft oder auch weitere Institutionen, die sich mit dieser Kernfrage beschäftigen müssen, was kann unser Beitrag an dem Lösungskontext einfach sein? Ne? Sind es kleine Maßnahmen? Ist es ein Aktivitätenfundus? Also es gibt da ja von bis, aber man muss sich erstmal grundsätzlich mit dieser Frage beschäftigen, das auszuklammern und zu sagen, wir warten erstmal, bis die Politik weiter entschieden hat oder weitere Vorschriften macht. Ich glaube, diese Haltung ist einfach nicht zeitgemäß.
Nee, genau, die ist ja eher Gefahren fragend sozusagen statt Risiko nimmt. Also ich warte und hoffe auf das Beste, statt aktiv ins Tun zu kommen.
Ja, genau. Und das vielleicht auch nicht nur unter diesem Aspekt, was hat das jetzt für Nachteile, was muss ich jetzt verändern, sondern vielleicht unter dieser positiven Betrachtung zu sehen, was kann es möglicherweise für Chancen auch für mein Geschäftsmodell oder für neue Produktentwicklung
Ja,
ermöglichen? Was
total.
lässt sich da vielleicht auch realisieren? Also diese Diskussion, finde ich, die kommt viel zu kurz, wenn wir über die Themen ESG, Nachhaltigkeit, Klimawandel
Ja,
sprechen.
absolut. Das sehe ich ganz genauso. Ich finde, ein anderer Aspekt ist auch noch, wie ist quasi meine gesellschaftliche Verantwortung als Unternehmen, wenn wir auf die gesellschaftlichen Probleme schauen, zunehmende Radikalisierung, Spaltungstendenzen, Konfliktpotenzial überall, da wünsche ich mir auch von Organisationen quasi Standing oder eine klare Aussage zu Demokratie zum Beispiel oder zu partizipativen Ansätzen, zu ja, Deradikalisierung eigentlich, ja.
Es ist ein extrem wichtiger Punkt. Also es gibt verschiedene Studien, die die Ängste der Deutschen beispielsweise auch so ausweisen oder auch priorisieren. Da ist das mittlerweile auch eins der Top-10-Themen, also der Top-10-Angstthemen der Deutschen. Also Polarisierung, Spaltung unserer Gesellschaft. Und gerade jetzt im Januar wurde auch der Global Risk Report veröffentlicht. Der hat auch beschrieben, dass das nicht nur die Umweltthemen, Kollaps unseres Ökosystems beispielsweise ist, sondern auch ja wirklich Polarisierung oder Spaltung unserer Gesellschaft. Also diese Themen sind, und das sehen wir ja täglich in den Medien, also ich glaube, das ist extrem sichtbar. Und die Frage ist, wie gehen Unternehmen vielleicht auch in verantwortungsvoller Aufgabe damit um?
Ja, genau.
Ja, spannend. Danke für deine Impulse. Luca, haben wir an alles gedacht?
Also an alles wahrscheinlich nicht, aber mir fällt.
An das, was wir eigentlich für ein 30-minütiges
Ja,
Gespräch
genau.
vorgesehen
Ja,
hatten. Ja.
ich glaube schon.
Also, wenn wir etwas vergessen haben, dann freuen wir uns über Impulse von unseren aufmerksamen Zuhörenden. Ich gender auch übrigens, ich versuche es, soweit es möglich ist. Ja, mein Vorschlag wäre, Luca, dass wir deine Kontaktdaten auch hinterlegen. Und wenn einfach bilateraler Gesprächsbedarf besteht, dann können unsere Zuhörenden gerne auf dich oder auf mich zukommen. Ja, und dann sage ich einfach mal Danke an dich, Luca, für dieses spannende und wirklich sehr wertvolle Interview.
Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und gerne melden sich alle Zuhörenden, die Lust haben bei mir. Da freue ich mich auch.
Ja, super. Ja, dann sage ich also alles Gute für dich, weiterhin viel Erfolg mit deiner Arbeit und an unsere Zuhörenden auch alles Gute und hoffentlich bis bald.
Ja, vielen Dank.
Wie sind Ihre Erfahrungen zu dem Thema in dieser Episode? Schreiben Sie gerne eine E-Mail an mail@corinna-pommerening.de oder als Nachricht über LinkedIn oder Xing. Und hören Sie wieder rein, wenn eine neue Folge von Leadership neu gedacht auf Sie wartet. Unterstützt von Ecosystems for Business, Ihr Partner für die Entwicklung von regionalen Ökosystemen.